RWE gelingt in letzter Minute der Sieg gegen Viktoria Köln. Dieses spannende Spiel analysieren wir hier im Talk. Wir sprechen darüber, wie Ahmed Arslan das Spiel in letzter Minute gedreht hat. Außerdem schauen wir auf die Jahreshauptversammlung, die nächsten Sonntag stattfinden wird und in deren Vorfeld es schon einigen Fanprotest gibt.
Von der Hafenstraße. Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben mir sitzen heute die RWE-Experten Martin Herms und Christian Brausch.
Hallo. Hallo.
Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Redaktion der WAZ und beschäftige mich da viel mit allen RWE-Themen, die nicht mit der klassischen Spielberichterstattung zu tun haben, also um das Ganze drumherum. Und ich vertrete hier an dieser Stelle ein paar Mal die Kira, die gerade im Urlaub ist. Ja, was war das für ein Spiel am Samstag? RWE liegt erst 0-1 zurück gegen Viktoria Köln, dreht das Spiel dann in den letzten Minuten und gewinnt 2-1. Martin, du warst ja vor Ort im Stadion. Nimm uns mal ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Wie ging's dir während des Spiels? Hast du richtig Puls bekommen? Was war los?
Ja gut, so als Schreiber bist du da eh etwas ruhiger, das ist eine andere Geschichte als Fan im Stadion. Ich glaube bei den Fans, ja, das war schon eine ordentliche Achterbahn. Es war natürlich ein extrem wichtiger Sieg, das hat man auch dann an allen Ecken und Enden gespürt. Nicht nur aufgrund der bevorstehenden Jahreshauptversammlung, um dann vielleicht ein bisschen Ruhe zumindest reinzubringen, aber natürlich auch aufgrund des Tagesgeschäfts, aufgrund der Tabellensituation. Wenn man sich das mal vor Augen hält, mit einer Niederlage gegen Köln wäre RWE ja ganz tief in den Keller gerutscht auf Platz 18. So hat man dann den Anschluss ans Mittelfeld wieder geschafft. Ja, vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Dresden, also bei der Niederlage, wäre das schon echt brenzlig geworden für RWE und hätte die Stimmung noch deutlich kippen können.
Christian, was sagst du zum Spielverlauf?
Wir haben es aus der Redaktion verfolgt und natürlich laufen lassen das Spiel. Ich glaube, 3 Fassungen haben wir am Ende geschrieben, nach dem 0-1. Wie es gefallen ist, ging man fast nicht mehr davon aus, dass RWE das noch drehen könnte, weil es war so ein typisches Gegentor für jemanden, der im Keller steht. Und danach überschlugen sich die Ereignisse, wie auch vorher teilweise schon im Spiel, was wieder an vergebenen Chancen dabei war. Und dementsprechend, ja, war einfach ein unfassbar wichtiger Sieg, wie du schon sagtest, nicht nur wegen der JHV, die ansteht, sondern auch einfach für das Gefühl, dass man so ein Spiel, wo nach dem 0-1 irgendwie alles gegen dich läuft, du es trotzdem noch drehen kannst, weil normalerweise sagt man nach dem 0-1, so spielt ein Absteiger, oder? Das ist das Tor, was ein Absteiger kassiert, und sich da dann noch raus zu befreien, da Hut ab.
An sich würde ich ja schon sagen, also das Rot-Weiß nicht, wie ein Absteiger gespielt hat, auch natürlich. Nein, das Tor, ja, das war ein bisschen, natürlich war da Pech dabei.
Das widerspiegelt in der Bilanz eines Absteigers, dass man ein Spiel verliert am Ende.
Genau. War aus meiner Sicht auch ein klares Foul an Lukas Brumme, also er kommt zuerst an den Ball, dann wird er voll am Fuß erwischt und dann gerätst du in Kontakt, kriegst das 0-1.
Und noch abgefälscht,
ne? Das spricht natürlich, das kommt noch dazu, aber nichtsdestotrotz, es war kein brillanter Auftritt von Rot-Weiß Essen. Also spielerisch ist, weiß Gott, nicht alles so gelaufen wie zum Beispiel gegen BVB 2, als man da ein Feuerwerk abbrennen konnte. Aber trotzdem hat man mehr Torchancen gehabt gegen einen sehr, sehr unangenehmen Gegner, Viktoria Köln, die wirklich sehr, sehr hoch und aggressiv angelaufen sind. RWE hatte da echt Schwierigkeiten, überhaupt ins Spiel zu kommen. Und hat wenig zugelassen, wie ich finde, durch einen krassen Ballverlust von Karparos. Vor dem eigenen 16er hatte man die einzige, große Chance der Kölner selbst provoziert. Und hatte ein klares Chancenplus. Was sich dann auch ganz entscheidend war, finde ich, war diese Umstellung, die das Trainerteam von RWE vorgenommen hat. Nach knapp einer Stunde hat man dann von einem 4-2-3-1 auf 3-5-2 umgestellt. Also als Wohnisch da draußen bereit stand, habe ich echt gedacht, jetzt Winsheimer, der wird ausgewechselt, den hast du ja in der ersten Stunde gar nicht gesehen. Aber war auch ein Zeichen an die Mannschaft, wir geben uns mit einem 0-0 zu Hause gegen Viktoria Köln nicht zufrieden. Hat noch einen zweiten Stürmer gebracht, hat es dann auch im Aufbau, finde ich, einfacher gehabt, mit 3 Verteidigern hinten, 2 davor. Da hat man ganz andere Kombinationsmöglichkeiten gehabt und hat dann eben eine ganz andere Wucht entwickelt. Also man hätte ja vor dem 0-1 längst in Führung gehen müssen.
Deshalb wundert mich die Sicht der Dinge von Kölner Verantwortlichen, sowohl Jansen, der irgendwie gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass meine Mannschaft hier so dagegen hält und das alles so verteidigt, wie auch Küsters, der seine Mannschaft sehr gut gesehen hat, habe ich die Kölner defensiv geordnet gesehen, aber nach vorne war das wirklich nichts, bis auf diese eine Szene war eigentlich kaum irgendwas zu sehen. Wie gesagt, das Tor war dann auch so eine Situation, die selten so entsteht, Und Essen hatte einfach 4, 5, 6 Dinger, wo du was machen musst. Allein die Dreifachchance kurz vor der Pause, den Schulz-Kopfball, wo er ein bisschen zu überrascht war, als der Torwart vorbeiflog, Vonić noch vor dem 0-1, also alleine vorm Tor steht. Also waren so viele Dinger dabei, wo du einfach was machen musst. Deshalb hat mich so ein bisschen die Sicht der Dinge der Kölner überrascht. Wobei es jetzt im Endeffekt zur Beurteilung des Spiels oder zur Bewertung des Spiels keine Rolle spielt. Aber da, ja, ich hatte das ein bisschen anders gesehen.
Ich würde es ja auch als unangenehmen Gegner beurteilen, aufgrund des Anlaufverhaltens, was sie ganz gut machen. Defensiv gut organisiert, aber ist natürlich ist keine Mannschaft, die ich jetzt ganz oben erwarten werde.
Nein, ich glaube, das sehen die aber auch selber so, ne? Dass die auch in den letzten Wochen das Glück, was sie da hatten, jetzt vielleicht mal in Essen verbraucht hatten, wo sie in der Nachspielzeit das Tor kassieren, hatten ja auch Momente, wo sie in der Nachspielzeit noch Spiele gedreht haben. Und ja, die werden einer der Kandidaten sein, die dann irgendwann im, auch wenn es das in der dritten Liga oft nicht gibt, gesicherten Mittelfeld dann landen werden.
Viele Themen, über die wir reden müssen. Ich möchte jetzt erstmal wissen, welche Szene aus diesem Wahnsinnsspiel euch am meisten im Kopf geblieben ist.
Szene des Spiels.
Ich würde mal starten mit dem 1:1, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte man nicht so richtig das Gefühl, dass RWE noch was reißen kann in diesem Spiel. Ja, und da musste einfach eine richtig gute Kombination her. Eitschberger spielt einen scharfen Ball ins Zentrum und dann eine wirklich brillante Vorarbeit von Manuel Winzheimer mit der Hacke. Kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch das nochmal an in der Wiederholung. Das sieht vielleicht leicht aus, aber das ist wirklich, wirklich schwierig, das umzusetzen, wie er den Ball dann genau auf Aslan vorlegt. Und dann folgt eine Willensleistung von Ahmed Aslan, der sich da gegen zwei Spieler behauptet, den Ball fast schon verloren hat, den Körper nochmal reinstellt und dann den Ball in die Ecke schiebt. Also das war sowas wie die Initialzündung, auch dann für die Schlussphase. Und für mich ganz, ganz entscheidend diese Szene.
Für mich war es der Elfmeter zum 2:1. Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen und da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Für mich hat es nicht gereicht für einen Elfmeter und dementsprechend wäre die Bewertung des Spiels, wie es ja manchmal so ist, oft wird unterschieden, nur gewonnen, alles gut, verloren, alles schlecht, teilweise eine andere gewesen. Ich finde es oft fahrlässig so zu bilanzieren, ob Sieg oder Niederlage, dementsprechend alles gut oder alles schlecht. Aber die Gemengelage wäre so gewesen, dass man mit Sicherheit einen anderen Tenor des Spiels gefunden hätte, wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre und Aslan den nicht verwandelt hätte. Bei Magenta Sport hat nachher Dabrowski diese Szene auch gesehen und erstmal so gesagt, weil er hat von einem Zupferlein oder Zimperl irgendwie so gesprochen, war anscheinend auch so der Meinung nach den Bildern, dass es nicht zwingend einer war. Für mich war es eher keiner und dementsprechend war das so die Szene des Spiels, die dann RWE am Ende noch den Punch gegeben hat.
Ich hatte den Eindruck, du siehst das anders,
Martin. Ich sehe das anders. Ich möchte nicht von glasklaren Elfmeter, aber von einem absolut vertretbaren Elfmeter sprechen. Denn wenn man sich mal die Bilder anschaut, der Kölner Verteidiger hat das Trikot ja fast schon eingewickelt in der Hand von Winzheimer. Er macht es dann natürlich clever, indem er fällt. Ne? Also ein unerfahrener Spieler läuft weiter und die Szene ist vorbei. Aber Winzheimer nimmt das natürlich auf, geht runter. Was auch völlig in Ordnung ist, weil warum
es war dumm clever gemacht, wo es
ja es war dumm vom Verteidiger. Warum zieht er immer am Trikot? Ne, die haben eine 2-1 Überzahl. Ja, ballnaher Verteidiger ist direkt dran, muss das überhaupt nicht machen. Zieht ihm trotzdem am Trikot. Und er nimmt es dann dankend auf, völlig in Ordnung. Natürlich kann man jetzt vielleicht vermuten oder befürchten, dass der Schiedsrichter den Elfer gegeben hat, weil es vorher diese Situation vor dem 0-1 gab, als sich die Essener tierisch aufgeregt hatten. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich ein vertretbarer Elfmeter. Er hat den da einfach nicht zu ziehen am Trikot, ganz einfach, so sind die Regeln.
Winzheimer war für dich, hast du geschrieben in deinem Text auf watz.de, der heimliche Held des Spiels. Erklär mal, was du damit gemeint hast.
Genau, also ehrlich gesagt, ich dachte ja wirklich, dass Dabrowski ihn nach 60 Minuten rausnimmt. Ich mache da immer auch meine Einzelkritik und hatte fast schon eine 5 irgendwie für ihn eingetragen, weil Winzheimer ja immer wieder bemüht war, hat am Kombinationsspiel teilgenommen, aber wirklich gar keine Gefahr von ihm einfach ausgegangen ist. Ne? Und ich habe gerade schon angesprochen, diese Szene vor dem 1:1, wie er den Ball da vorlegt, das ist wirklich technisch allerhöchstes Niveau. Holt dann clevererweise den Elber raus, sind halt zwei direkte Torbeteiligungen. Ne? Man hat natürlich am Ende über Aslan gesprochen, den Matchwinner mit den beiden Toren. Aber die wären halt nicht entstanden ohne Winzheimer, ohne seine Cleverness und ohne seine technische Raffinesse, die er ganz klar mitbringt. Natürlich fehlen eben die Tore und ein Stürmer wird an Toren gemessen. Er muss auch irgendwann welche erzielen, ist ja völlig klar. Aber man sieht halt immer wieder in Situationen, welche technischen Voraussetzungen er mitbringt und wie wichtig er auch für das Kombinationsspiel sein kann von RWE. Und man kann nur für ihn hoffen, dass er durch diese beiden Szenen jetzt vielleicht mal das Selbstvertrauen hat, um selbst möglicherweise mal demnächst zu knipsen.
Er hat auf jeden Fall im Interview gesagt, er wird geil schlafen.
Das hat der Aslan gesagt.
Das hat Ahmed Aslan gesagt.
Ja, gut, wenn du zwei Tore vor der Westkurve schießt in der Schlussphase und das Spiel drehst, dann ja, kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Aber nee, für Winsheimer an sich war es auf jeden Fall ja eine wichtige Geschichte, stand in der Kritik, hat auch nicht gut gespielt, muss man sagen, in Mannheim. Aber wenn man es jetzt mal zusammenrechnet, das sind jetzt mit Ingolstadt zusammen, auch da hat er einen Elfer rausgeholt, auch da war er an dem ersten Tor beteiligt, es sind jetzt 4 direkte Torbeteiligungen, das ist schon erstmal okay.
Da war ich schon ein bisschen zu weit, weil ich über Aslan auch auf jeden Fall noch sprechen wollte. Ja, einer der, muss man ja sagen, wenigen großen Namen, die RWE geholt hat zu Beginn der Saison, konnte am Anfang sein Potenzial noch nicht ganz abrufen. Ist da jetzt endgültig der Knoten geplatzt?
Ich finde ja. Also wir haben ja vor ein paar Wochen hier gesessen und da habe ich gesagt, RWE hat viele Leistungsträger verloren und Namen gekauft, die noch nachweisen müssen, dass sie das Niveau verkörpern, was sie von einem gewissen Zeitraum mal geschafft haben. Und Aslan ist jetzt auf dem besten Wege, wirklich der Typ zu sein, der wie die Faust aufs Auge an die Hafenstraße passt mit seiner Art. War ja vor dem Tor schon an 2 wunderbaren Szenen beteiligt. Der Pass auf Safi in der 2. Minute. Dann hat er den gleichen Pass nochmal versucht. Da hat so um Zentimeter nicht geklappt. Und mittlerweile ist er wirklich der Dreh- und Angelpunkt, den man sich vorgestellt hat. Man hat das Gefühl, er ist jetzt körperlich fit. So vom Selbstvertrauen wird dem nie einer was streitig machen. Da ist er breite Brust, egal was passiert. Und auch wie er sich den Elfmeter schnappt und dann, ich glaube, hat er nachher noch gesagt, wie ihn alle versucht haben zu verunsichern und trotzdem schießt er dann in die Ecke, in die Kölner gesagt haben, wo er hinschießen wollte. Und das passt halt alles so. Und es ist einer der wenigen Typen, wo man sagt, wenn es nicht läuft, ist er derjenige, der die Mannschaft so ein bisschen packt mit seinen Emotionen, mit seinen Szenen, um zu zeigen, wir wollen ja noch was drehen. Und das Tor war natürlich der beste Beweis. Ne? Es hieß immer so, wir müssen richtig geil aufs Tor sein, wenn Mannschaften lange nicht treffen. Wir müssen dieses Tor mit allem, was wir haben wollen. Und das war genau diese Verkörperung dessen, wie er sich dagegen 2 durchsetzt. Dann wurde noch Ping-Pong gespielt und dann trotzdem noch diese technischen Möglichkeiten, den Ball ins lange Eck zu schieben. Also das ist genau das, was in den letzten Wochen gefehlt hat. Und da gibt's auch nicht viele in der Mannschaft von, die das ansatzweise können. Deshalb ist so wichtig, dass er jetzt wirklich dann auch das Selbstvertrauen noch zusätzlich bekommt, was er eh schon hat, durch seine gelungenen Aktionen.
Ja, die Frage war ja vor der Saison, wer füllt diese Lücke aus, die natürlich Marvin Obus hinterlässt, ne? Als Topscorer mit 7 Toren und 14 Vorlagen. Das ist ja schon eine Menge. Und irgendeiner muss ja für diese Scorer sorgen. Und Ahmed Aslan ist auf dem besten Weg dahin, ne? Also er hat jetzt schon nach 9 Spielen 3 Tore, 4 Vorlagen. Das ist schon eine richtig gute Quote für einen, der selbst gesagt hat, dass er zum Saisonstart erst bei 60% war.
Und er erfüllt also ja quasi eine Doppelfunktion aus. Zum einen schafft er es jetzt eventuell, Obus vergessen zu machen mit Toren und Vorlagen und diesen Typ zu verkörpern, den man braucht, um auch mal einen Rückstand zu drehen, der anpackt, der so ein Spiel in die Hand nimmt dann und sagt, so, wir lassen uns hier das Ding jetzt nicht von das Butter nicht vom Brot nehmen und dementsprechend quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja, ist ein Typ, ein Leader, ne, auch wirklich für uns ein total angenehmer Gesprächspartner. Ist jetzt keiner, von dem die üblichen Floskeln immer kommen, sondern der spricht halt auch Klartext und macht das ja eben so, wie er es auf dem Platz eben tut, ne? Krempelt die Ärmel um und geht voran, übernimmt dann die Verantwortung bei dem Elfmeter und haut den dann rein. Also schon ein Glücksfall für RWE. Kann man nur hoffen, dass er vielleicht sich nochmal einen Ticken steigert und sich bloß nicht verletzt, dann kann er Rot-Weiß auf jeden Fall echt helfen diese Saison.
Wir haben trotz des Sieges allerdings auch einige Schwächen gesehen während des Spiels, zum Beispiel im Mittelfeld. Was war da los?
Ja, Jimmy Caparros hat noch nicht die Form, die man sich von ihm erhofft hat. Ist sehr wankelmütig, hat, finde ich, gegen BVB 2 echt ein gutes Spiel gemacht, dann in Mannheim solide, jetzt wieder sehr gewackelt, machte irgendwie einen nervösen Eindruck. Ich meine, ist ja klar, ne, wenn du dann dir so einen Fehler leistest vor dem Tor, also vor dem eigenen 16er, das fast zu einem Tor geführt hätte, ist irgendwie noch nicht klar, ob der drin war oder nicht, also die Bilder haben es nicht so wirklich hergegeben, aber man muss dazu sagen, es war auch ein schlampiges Anspiel von Golz, ne? Trotzdem hat Caparros den Ball dann und
einfach auf die Tribüne damit.
Und spielt dann irgendwie so einen komischen hohen Ball dann dem Kölner dann direkt auf die Brust. Also das war schon alles andere als glücklich. Also man merkt, dass er Probleme hat. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob er so die richtige, ja, so ein richtiger typischer klassischer tiefer Sechser ist, den du brauchst, der so zweikampfstark ist und einfach die Ballsicherheit hat dann vor dem Tor. Natürlich ist ein junger Spieler, der aus der Regionale kommt, der braucht halt einfach noch ein bisschen, aber er hat sich nun schon einige Fehler erlaubt und was natürlich auch nicht für ihn spricht, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, er wird in jedem Spiel ausgewechselt. Ja, also das ist einem Vinko Schapina letzte Saison nicht passiert. Diese Sicherheit bringt er halt einfach noch nicht mit. Also wir reden natürlich hier von dem Vinko Schapina des ersten Halbjahres. Ne? In der zweiten Halbjahr aufgrund von Verletzungen ist er nicht mehr an diese Leistung herangekommen. Aber ja, das war ein unumstrittener Führungsspieler, der nie ausgewechselt hat, immer 90 Minuten gespielt. Bei Kaparos, ja, meistens immer so, ab der 75. ist dann immer Schluss.
Es mangelt halt an Alternativen. Eisfeld ist verletzt.
Das ist es.
Thier hat bei seinen Einwechslungen gezeigt, warum er jetzt lange draußen war oder dass er lange verletzt war. Da merkte man auch, er war noch nicht so schnell im Spiel drin und musste sich wirklich da reinkämpfen. Und dementsprechend ist er wahrscheinlich noch kein Kandidat für eine Startelf.
Ich fand ihn aber gut am Samstag. Er hat zwar nur 9 Minuten gespielt, aber er hat echt Energie reingemacht, hat ein paar kluge Pässe gespielt, einige wichtige Zweikämpfe gewonnen. Ja, wahrscheinlich ist es noch zu früh, wobei man jetzt wahrscheinlich, man hat ja jetzt noch diese Länderspielpause. Ich denke mal, dass er wahrscheinlich im Niederrhein-Pokal Minuten bekommen wird, von Anfang an spielen wird. Und dann wird man vielleicht sehen, ob es schon reicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen, sind noch 14 Tage knapp bis Dresden, aber er ist auf jeden Fall ein Kandidat. Also er ist zwar eher so ein Achter, wurde glaube ich so als Harembrock-Ersatz geholt, aber auf der 6 sagt er selber, ich hatte ihn mal interviewt vor 2 Wochen, er hat selbst gesagt, er kann auch auf der 6 spielen. Also ist vielleicht eine Option.
Wir verlassen jetzt mal die sportliche Ebene.
Top-Thema der Woche.
Beim Spiel am Samstag haben wir wieder Transparente gesehen auf den Tribünen. Da stand sowas drauf wie Amateure am Ruder. Gemeint war wieder mal der Aufsichtsrat. Wir haben darüber ja schon letzte Woche gesprochen, aber um alle abzuholen, die die letzte Sendung nicht geschaut oder gehört haben. Martin, hol uns noch mal ab. Warum sind die Fans so sauer?
Ja, es rumort an der Hafenstraße, das kann man schon sagen, das kann man auch nicht irgendwie abtun und behaupten, dass das vielleicht nur ein paar wenige Fans waren oder wenige Transparente. Wenn man das vergleicht mit dem BVB-Spiel, das war ja schon ja ein flächendeckender Protest, also die ganze Westkurve war vollgekleistert mit Transparenten und dieses Mal auch mit einer deutlich schärferen Kritik. Es wurden sogar einzelne Personen des Aufsichtsrates namentlich genannt und auch scharf kritisiert. Wie ich finde, nicht unter der Gürtellinie. Also ist da niemand irgendwie schwer beleidigt worden oder sonst was. Es war einigermaßen sachliche Kritik drauf. Ja, also Hintergrund ist natürlich die Jahreshauptversammlung in der kommenden Woche. Da wird ein neuer Wahlausschuss gewählt. Und dieser Wahlausschuss ist halt entscheidend für die Wahlen im kommenden Jahr, weil der Wahlausschuss eben die Kandidaten für den Aufsichtsrat vorstellt. Das ist ja die Forderung ja dieser kritischen Fans, Mitglieder. Wir haben sie in der letzten Woche Opposition genannt, finde ich. Ja, ist ein schwieriger Begriff, Opposition, ob man das so nennen mag. Ich finde es durchaus legitim, dass es Leute gibt, die sich engagieren und etwas bewegen wollen im Verein. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine größere Personenzahl, die unzufrieden ist mit der Leistung der Vereinsführung, vor allen Dingen mit dem Aufsichtsrat. Und das hat man jetzt gesehen eben an der Hafenstraße, ja, dass da eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Und der muss sich der Verein natürlich auch stellen.
Und das Thema schwelt ja schon lange. Wir haben das schon vor Monaten bei Rewe Sport darauf aufmerksam gemacht, dass das Verhältnis Vorstand-Aufsichtsrat zerrüttet ist, dass Peljan, Ulich unter anderem deswegen gegangen sind, weil die Vorstellungen dessen, wie man den Verein führt, wo man ihn hinbringen will, was man riskieren muss, was man nicht riskieren muss, komplett unterschiedlich war. Das wurde vom Aufsichtsrat jedes Mal dementiert. Uns wurde jedes Mal gesagt, nein, das stimmt nicht, wir arbeiten wunderbar zusammen. Aus unserer Sicht war das eine Behauptung, die man vielleicht aufstellen muss, die aber keineswegs den Realitäten entsprach. Und dementsprechend haben das die Leute ja damals auch schon mitgekriegt. Und das ist jetzt einfach die ganze Zeit immer weiter so ein Thema gewesen. Jetzt sind Ulich und Peljan ganz weg. Das Peljan ist sogar kein Sponsor mehr. Das heißt, es muss so viel vorgefallen sein. Und dementsprechend ist jetzt die Wut aktuell auf den Aufsichtsrat gerichtet, der im nächsten Jahr dann mit Sicherheit ein paar Veränderungen erfahren wird. Jetzt mit der Wahl zum Wahlausschuss wird es beginnen. Da gibt es ja andere Vereine, die auch gezeigt haben, dass sie, wenn sie genug Leute für so eine Jahreshauptversammlung mobilisieren können, da ganz schnell mal ihre Leute unterbringen können. Denn ich weiß nicht, ob es eine Rekordteilnehmerzahl gibt, jetzt nachdem man das so darüber berichtet hat.
Wird einiges los sein, denke ich mal, dann Sonntag.
Aber es geht ja meistens relativ schnell, dass man die Leute zusammenkriegt, wenn jetzt welche in den Wahlausschuss wollen, dass man die auch dann da reinwählen kann.
Ja, es gibt ja konkret 2 Bewerber für den Wahlausschuss. Das ist natürlich eine Strategiefrage. Ne? Der Wahlausschuss hätte theoretisch die Möglichkeit, Bewerbungen quasi abzuschmettern. Ne? Und diese Gefahr sieht man so ein bisschen von Seiten dieser, ich nenne sie jetzt nochmal Opposition, von den Leuten, die in den Aufsichtsrat möchten, dass man dann vielleicht keine Chance hält. Weil theoretisch hätte ein Wahlausschuss die Möglichkeit, die Leute
Es gibt richtige Bewerberverfahren.
Man genau, muss sich es da gibt da sehr strenge Kriterien.
Man wird durchleuchtet. Eine Mitgliedschaft muss sowieso Ewigkeiten schon dabei sein. Und dem, ja genau, der Wahlausschuss kann knallhart sagen, du nicht, du nicht, du nicht. Und genau. Muss das auch gar nicht begründen. Ja. Das ist dann
genau, diese so. Angst ist so ein bisschen da, dass es eine gewisse Vetternwirtschaft gibt. Vetternwirtschaft, der Begriff stand ja auch auf einem der Plakate. Und deswegen, gibt es jetzt zwei Personen, die in diesen Wahlausschuss möchten, die auch in Kontakt stehen mit den Leuten, die ein Jahr später in den Aufsichtsrat gewählt werden möchten. Und diese beiden Personen werden wir auch übrigens im Laufe der Woche bei watz.de, bei reviersport.de vorstellen. Mit denen werden wir sprechen. Die haben sich auch schon in Foren öffentlich geäußert zu ihrem Vorhaben. Das sind ganz normale Leute, langjährige Mitglieder, die einfach was bewegen möchten. Und
ich wollte sagen, Opposition, der Begriff geht in dem Sinne schon, weil es sind einfach Menschen, die möchten etwas ganz anders machen, als die jetzt da sind. Die möchten etwas verändern. Ob das dann am Ende immer zum Guten ist oder so, weiß man jetzt natürlich nicht. Aber sie gehen erstmal mit einem Plan hin, der anders ist als von dem jetzigen Aufsichtsrat. Und deshalb ist der Begriff, finde ich, jetzt gar nicht so schlimm.
Ja, am Ende des Tages geht es ja um das Sportliche, um Fußball, ne? Und die Vereinsführung hatte halt einfach die Aufgabe, ja, die Möglichkeiten zu verbessern, die Chancen zu erhöhen.
Ich wollte gerade sagen, da wird der Rahmen gesteckt. Ne? Der Aufsichtsrat kontrolliert quasi und ist aber trotzdem im stetigen Austausch mit dem Vorstand. So, da wird der Rahmen gesteckt dessen, was dann sportlich gemacht werden kann. Und daher ist das schon sehr wichtig, dass da Personen sitzen, die dann wirklich auch einen langfristigen Plan haben.
Die auch ein wirtschaftliches Know-how mitbringen, ne? Zu diesen Aufsichtsratkandidaten, da zählen auch langjährige Sponsoren dazu. Das ist ja gar nicht verkehrt. Also, dass sich was tut. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, es ist auf jeden Fall dringend notwendig, dass sich personell was tut in diesem Aufsichtsrat, ne? In Sachen Altersstruktur und dass einfach mal ein frischer Wind reinkommt, Leute mit einem Know-how dazu kommen, die es möglicherweise schaffen, einfach mehr Sponsoren zu akquirieren. Denn es läuft ja sportlich. Also die Situation ist ja wirklich glänzend. Ne? Normalerweise müsste der Verein in der Lage sein, so viele Sponsoren wie sonst noch nie dazu zu gewinnen. Die Mannschaft funktioniert, man hat ein super Trainerteam. Ne? Abseits des Platzes ist viel passiert. Ne? Stadion wird neu gebaut, Infrastruktur, alles Mögliche wurde gemacht. Die Zuschauerränge sind voll. Ja, wann willst du Sponsoren gewinnen, wenn nicht jetzt?
Zumal das die einzige Möglichkeit ist, um die Etats so zu erhöhen, dass man signifikant was an der Mannschaft machen kann. Stadion ist eh immer voll, bis das ausgebaut ist, das dauert noch Jahre. Theoretisch kann man dann noch über Mitgliederbeiträge was machen, aber da muss man schon ordentlich neue Mitglieder gewinnen, um da was zu machen. Also ist das dieser einzige Hebel, an dem man ziehen kann. Und da muss viel passieren und das ist halt auch ein Verbund. Ne? Da muss es im Verein stimmen, da muss der Sponsor sehen, dass es im Verein stimmt. Und aktuell kriegt man nach außen das Bild mit, dass es eben nicht so ist. Dass die Fans ein Gespür dafür haben, dass es eben nicht so läuft, dass schon seit Monaten zurückliegt, dass das Theater mit dem Sponsor, mit dem Vorstand war. Und das ist kein Bild, was nach außen die Sponsoren in Scharen anlockt.
Absolut nicht, weil, wie gesagt, es wäre schade auch für den Verein, weil in so einer guten Lage war man ja schon lange nicht mehr, also zwei Jahrzehnte fast schon nicht mehr. Man hat echt alle Möglichkeiten, alle Bausteine, um erfolgreich zu sein. Und jetzt muss man sich auch abseits des Platzes vernünftig aufstellen und dann hat man alle Chancen anzugreifen.
Was sagt denn der Verein dazu, wenn jede Woche diese Transparente hochgehalten
wird? Noch nichts. Aber in dieser Woche werden Antworten folgen. Wir beide sogar sind verabredet zu einem Interview mit dem Verein, mit den Vereinsverantwortlichen und werden natürlich auch diese Frage dann stellen.
Also dringend watz.de und reviersport.de lesen.
Unbedingt.
Wir schauen noch mal aufs nächste Wochenende. Da gibt es kein Ligaspiel, sondern RWE spielt im Niederrhein-Pokal in Hilden, eine Oberligamannschaft, müsste zu machen sein. Das hat man allerdings auch schon über andere Gegner gesagt. Man erinnere sich an das Spiel gegen Mülheim, was dann doch gar nicht so easy war. Was erwartet ihr?
Also auf jeden Fall ein Sieg, aber mit Vorsicht, denn Hilden ist ein ambitionierter Oberligist, der vor der Saison eigentlich auch das Ziel hatte, ganz oben mitzuspielen und dementsprechend auf jeden Fall Vorsicht. Ich denke mal, dass der ein oder andere eine Chance bekommen wird. Moussier hat mal gerade gesprochen, um Minuten zu bekommen, um Praxis zu sammeln. Aber man darf Hilden wirklich auf gar keinen Fall unterschätzen. Und sonst geht es nach hinten los. Und das wäre natürlich der Super-GAU vor dem Sonntag.
Absolut, das hat man natürlich im Hinterkopf. Deswegen wird es, glaube ich, maximal eine Rotation light geben. Klar, es werden vielleicht ein paar zum Einsatz kommen. Torwartwechsel wird es sicherlich geben. Vielleicht spielt dann so ein Zweikowski. Ich meine, wann soll er sonst spielen? Ein junger Kerl aus der U19 gekommen. Der muss ja irgendwelche Einsätze bekommen. Dann wahrscheinlich ein Niederrhein-Pokal. Das müsste ja trotzdem reichen gegen einen Oberligisten. Also den Anspruch muss er einfach haben. Und du musst halt auch ein bisschen rotieren. Ist ja völlig klar. Ja. Alles andere als ein Sieg. Wäre natürlich fatal.
Wollt ihr einen Tipp abgeben?
Es wird relativ eng, würde ich fast sagen. 3-1.
Ja, ich glaube auch so 2-0, ähnlich wie in der Runde zuvor. Am Ende setzt sich ja dann doch meistens immer der Favorit durch und er hat sich ja schon lange keinen richtigen Patzer im Niederrhein-Pokal geleistet. Also die letzten beiden Wettbewerbe hat man gewonnen. Bisher hat man das schon recht souverän hinbekommen.
Okay. Wir werden am Montag drüber reden an dieser Stelle und vor allem werden wir da über die Jahreshauptversammlung reden. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich bei euch beiden hier im Studio. Und wenn euch der Talk gefallen hat, dann bewertet euch uns doch gerne auf YouTube oder da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ihr könnt uns auch gerne einen Daumen hoch bei YouTube geben und uns abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ciao.
Danke, ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.